Wenn das nicht automatisch passiert, dass jemand zu uns kommt, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Gehör bekommen. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind,
so wie wir sind, so wie wir sind. Wie viele Sachen so kleben geblieben sind und hängen geblieben sind. Wo ich so gedacht habe, wir sind doch eigentlich, wir sind junge Leute, wir probieren uns hier gerade irgendwie aus. Wen interessiert's? Ja, wir haben unser Leben gestaltet, ohne jemandem damit jemals zu nahe zu treten. Das kann ich wirklich von Herzen sagen.
Unser neuer Podcast, Essen im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Essen im Ohr. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben besondere Gäste und wir haben vor allem ja einen kleinen Rückblick auch auf 100 Folgen Menschen, Gäste, Essen, Umgebung und alles in unserem Podcast. Heute eben unsere Special Guests, Alina und Andi von Frieda Gold. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo ihr zwei, und deswegen sind wir auch mal zu zweit, weil Mona ein Jubiläumspodcast, das ist großartig, und wir müssen uns auch nochmal vorstellen, die bezaubernde Mona Belinski, Host auch bei Essen im Ohr. Hallo.
Hallo. Ja, und Christian Pflug natürlich auch nicht zu vergessen.
Ja, ich grüße euch und ich grüße alle die, die schon viele Folgen von den 100 gehört haben. Wir haben 100 Folgen und auch 100 mögliche Pannen, 100 verschiedene Dinge, die passieren konnten. Frieda Gold, ihr beiden, Alina und Andi, wie oft seid ihr schon als nur eine Person angesprochen worden? Also zum Beispiel als Frieda und Gold, ist das schon passiert?
Oh, das ist, glaube ich, noch nicht passiert, oder? Als Frieda, also du bist oft als Frieda angesprochen worden. Ich bin noch nie als Gold angesprochen worden. Wäre mal was für die Zukunft, finde ich.
Wir haben das ja am Anfang natürlich recherchiert, und wo das herkommt, kommen wir später auch noch zu, haben wir auch schon drüber berichtet, ich will nichts vorwegnehmen, aber das sind dann so Pannen, wo man im Moment überlegen muss oder wo man entsprechend womöglich mal in die Falle tappt. Mal sehen, was heute passiert. Wir werden es rausschneiden und im Radio senden, das verspreche ich auf jeden Fall.
Rausgeschnitten haben wir bis jetzt noch nicht viel, wir haben viele Pannen auch gesammelt bei unseren 100 Folgen.
Nein, wir werden das aus dem fertigen Podcast rausschneiden und nachher im Radio noch extra senden.
Ach so, ja, ja, okay, ja. So geht das natürlich auch, aber ihr könnt euch auch alle Folgen komplett in voller Länge anhören, noch unsere ganzen 100 Folgen auf Spotify, Apple Podcast, wo man Podcasts überall hören kann. Abonniert gerne Essen im Ohr, da freuen wir uns immer drüber. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt können wir uns ganz unseren Gästen und der Folge widmen.
100 Mal haben wir schon einen Steckbrief jetzt mit heute, den wir zu Beginn von Essen im Ohr immer starten. Das heißt mit verschiedenen Rubriken, und ihr füllt den Steckbrief akustisch aus. Also auch ein Steckbrief mit Alina und Andi. Ihr könnt ja immer nacheinander antworten. Mhm. Man kann euch ja unterscheiden. Frieda Gold. Also erstmal die Frage, vollständiger Name.
Andreas Weitzel.
Alina Eva Sögeler.
Geboren am
6.5.1985.
16.8.83.
Das war jetzt so das Amtliche aller Personalausweis, aber noch geboren in?
Witten.
Essen.
War. Wo?
In Werden.
Ah, ein Werdener. Okay, herzlich willkommen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu ein bisschen persönlicheren Sachen.
Oh ja.
Wir fragen immer auch viele diese ganzen Lieblingsliebste und Beste und sowas ab. Lieblingsessen würden wir gerne von euch wissen. Und da können wir auch schon mal direkt vielleicht auf den ersten Gast zurückschauen, den wir schon mal hatten. Das war Veit Alex, Model, Moderator und Stylist und was weiß ich alles aus Essen. Ja. Sieht top aus, und das ist sein Lieblingsessen.
Konsumiere unfassbar viel Sauce Hollandaise. Die ist so unfassbar lecker. Ach, ist die lecker.
Gut, wir kommen später auf die Soße zurück. Lieblingsgetränk?
Ja, so soll er.
Wie sieht's bei euch aus?
Ich würde fast sagen, dass wir beide unheimlich für koreanisches Essen schwärmen.
Oh ja.
Und wahrscheinlich ist unser liebstes Essen Bibimbap.
Bibimbap, ja.
Was ist das genau?
Das ist so ein koreanischer Gemüsetopf in so einer Tonschale, die so ganz heiß aufgekocht wird. Und dazu gibt's dann.
Das ist wirklich Ton, das weiß ich nicht.
Aber es ist so eine Schale, die auf so einer Gasflamme wird die heiß gemacht. Und das Gemüse drin und Reis. Und dazu gibt's dann so eine Chili, ganz scharfe Chili-Paste.
Gochujang.
Gochujang.
Und die macht ihr selber oder das kauft ihr?
Das machen wir mittlerweile auch selbst. Ich habe Gochujang noch nie selbst gemacht, wollte es aber selbst machen. Das ist so fermentierte Chili-Paste, die man dann tatsächlich in Tontöpfen. Ich habe das schon so von meinem inneren Auge gesehen, wie das auf unserem Garagendach.
Fermentiert,
die stehen dann im Sommer quasi dann da auch in der Sonne und müssen da, glaube ich, fermentieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Die Schüsseln, die besitzen wir mittlerweile. Die Flamme haben wir auch zu Hause. Also es gibt auch zu Hause bei uns.
Das ist ein Anfang.
Stammt so ein bisschen aus unserer Berlin-Zeit. Da haben wir Da sind wir eines Tages in so einem ganz kleinen koreanischen Bistro gelandet und haben angefangen, koreanisch zu essen und dann einfach, glaube ich, 5 Jahre durch nicht mehr aufgehört.
Ja, dann ist das halt das Lieblingsessen irgendwann mal geworden. Ja, es ist köstlich und auch mit Sesamöl, also einfach wirklich köstlich.
Und das gibt es auch vegetarisch-vegan, das ist ja auch so eure Richtung, oder?
Ja, ja. Ja, das haben die damals in Berlin schon angeboten. Da war Berlin auch sicherlich auch dem Ruhrgebiet ein bisschen in der Zeit voraus, sage ich mal. Also da war es, dadurch, dass wir uns jetzt mittlerweile, glaube ich, so seit 12 Jahren vegan ernähren, waren wir da ganz gut aufgehoben.
Kann ich mir vorstellen.
Aber mit unserem Rückzug ins Ruhrgebiet hat tatsächlich auch in Bochum ein koreanischer Laden aufgemacht. Und das war auf jeden Fall die Rettung für uns.
Der lohnt sich ja
einfach
erst,
weitermachen
weil konnten. Ihr jetzt im Ruhrgebiet seid. Also dann seid
ja, so ein bisschen, so weiß ich nicht. Ja, ja.
Gut, ein Steckbrief soll ja eigentlich schnell gehen, aber das war schon mal sehr spannend. Kommen wir in die nächste Rubrik.
Ja, das wird mit uns.
Also die nächste Rubrik, sagen wir mal so, bei einem Gast war die besonders interessant, nämlich beim Ruhrbischof, bei Franz Josef Uverbeck. Wir hören da erstmal rein. Auch das steht im Steckbrief, Zahl der Ehen und der Kinder.
Ich habe keine Eheschließung hinter mich gebracht und keine Kinder, aber viele Gotteskinder, die zu mir gehören.
Zahl der Ehen und der Kinder, frage ich seitdem immer. Wie sieht's bei euch aus?
Ich lebe in Ehe mit einem Kind.
Ich ohne und ohne Kind.
Aber mit Hunden.
Mit Hunden, ja.
Er ist auch ein guter Ersatz.
Dann vielleicht eine Frage, die leichter und schneller zu beantworten ist. Lieblingsfarben von euch?
Manchmal.
Doch nicht so schnell.
Wir haben heute Morgen noch darüber gesprochen, dass wir so, wenn Zeit ist und wir einfach so sprechen können, dass das ganz gut klappt, aber dass wir uns eigentlich auch mal wieder auf eine andere Schlagfertigkeit und kürzere Antworten konzentrieren müssten. Ja, haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen. Also, Lieblingsfarbe. Ich glaube, so ein ganz tief dunkles Blau.
Ach, ist, glaube ich, so von der...
Ja, da gehe ich mit. Aber wir haben auch manchmal wirklich so Farbmatches, ne? Wir sind jetzt schon wieder bei Khaki angelangt.
Ja, heute Morgen waren wir gelben Pulli an.
Ja, genau.
Ja, über die Jahre. Ich meine, wie viele Jahre seid ihr zusammen richtig unterwegs? Oder wie viele Jahre kennt ihr euch vor der Musik schon? Das ist ja auch schon ewig.
Wir kennen uns jetzt so 18 Jahre, würde ich sagen. Ja, Musik machen wir schon 15 Jahre. Ne?
Irgendwann wird das so zur Symbiose wahrscheinlich unterwegs.
Ja, dann trifft man manchmal auch einen Ton zusammen und dann manchmal auch die Farbe.
Wo wir gerade bei eurer Musik und dem Ton und den Talenten sind, da gab es eine Frage an den Fußballtrainer von RWE, den vergangenen, Christian Neidart, der hier war, ob er denn Talente in der Familie hat. Und wir hören da mal rein.
Ein Junge, ein Mädchen, meine Tochter ist auch schon verheiratet und mein Sohn ist halt auch Fußballer. Ne, wir sind so eine verrückte Fußballfamilie und der spielt in der dritten Liga bei Hansa Rostock.
Also die komplette Familie Fußball verrückt. Wie ist das bei euch? Nur Musiker rundum, Geschwister, Eltern, Onkels, Kinder?
Viele Musiker habe ich in der Familie nicht.
Also nee, wir kommen beide jetzt nicht aus musikalischen... Also musikaffin sicherlich, aber jetzt selber nicht musikgebildet oder so.
Nee.
Oder irgendein Großvater, der schon mal ein berühmter Komponist war oder einen Oscar gewonnen hat oder so.
Ja, müssen wir jetzt nochmal. Wir
wollen alles aufdecken bei Radio Essen.
Freidenken, das ist gut, das lassen wir so stehen, komm, das ist gut.
Genau.
Dann, aber vielleicht wisst ihr, ob ihr Haustiere habt. Ich meine, du hast gerade schon geantwortet, Alina, du hast Hunde, mehrere.
Ja, ich lebe ja mit meinen Geschwistern in einem, ich sag mal, Wohnkomplex, Häuserkomplex.
Ganz toll. Ja, das ist das Beste, was es gibt.
Und wie selten trifft man auf jemanden, bei dem das auch so ist?
Stimmt, ich kenne das eigentlich auch nicht, ja. Also ja, meine Schwester wohnt auch bei mir im Haus, das ist wirklich das Beste. Ja, aber es geht um Haustiere.
Ja. Nein, aber zu meinen Geschwistern gehören eben auch Haustiere, also gehören auch Hunde. Und so leben wir echt mit vielen Hunden aus dem Tierschutz.
Ja. Das ist ja eine super Parallele. Meine Schwester hat auch dauernd Hunde aus dem Tierschutz bei sich und deswegen habe ich auch dauernd Hunde. Hammer. Ja. Okay, aber wie sieht es bei dir aus, Andi?
Ja, ähnlich. Also bei uns kommen auch ständig Hunde aus dem Tierschutz an. Die werden dann zum Teil einfach weitervermittelt und dann so.
Ja.
Da brauchen wir mal ein Gegenmodell. Wir schauen ja immer zurück, deswegen spielen wir die O-Töne ein, aus 100 Folgen von Essen im Ohr. Wir hatten mal einen Politiker aus Essen-Borbeck oder Schönebeck da, nämlich den Thomas Kutschaty von der SPD, der auch mal Minister war in Nordrhein-Westfalen. Den haben wir auch im Steckbrief gefragt, ob er Haustiere hat.
Nein, kann ich nicht mit dienen. Also außer der ein oder anderen Spinne vielleicht in einer Ecke unserer Wohnung, die mal reinkommt, haben wir keine Haustiere.
Zumindest darf sie da leben. Das ist nett.
Ich muss die immer wegmachen.
Ja.
Jetzt wird es traditionell schwierig im Steckbrief. Andi, du fängst an. Größte Schwäche.
Warum schwierig?
Da tun sich die schwierig. Meisten schwer. Also ja. Das haben wir in den 100 Ausgaben wirklich erlebt.
Also ich bin wahnsinnig chaotisch, also unorganisiert und ich kann nicht aufräumen. Und das, das ist sicherlich die größte Schwäche.
Schwächen.
Da haben wir es.
Vielleicht kann Andi das für dich beantworten, wenn ihr euch schon so lange kennt.
Also, ich meine, es ist ja immer die Frage, ne, was man so als Schwäche auch so ansieht und ob man das wirklich auch als das betiteln möchte oder einfach ein Bereich, in dem man sich zutraut, das auch noch zu verändern. Mhm. Weil wir sagen alle immer so schnell, ja, das ist meine Schwäche und damit lebe ich halt und fertig. Mhm. Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich mir von mir selber manchmal ein bisschen mehr Geduld wünschen würde, anderen gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber.
Aber ich finde das eigentlich immer spannend, wie Leute auf diese Fragen reagieren, auf die größte Schwäche und die größte Stärke, was fragen wir euch natürlich gleich auch noch. Bei manchen fällt irgendwie das ganz leicht, auf die Schwäche zu antworten, manchen fällt das total schwer, auf die Stärken zu antworten und so weiter. Irgendwie ist es auch immer spannend, deswegen, wie sieht's bei Stärken aus?
Nee, ich glaube, ich weiß tatsächlich eine Stärke von mir. Also ich glaube schon, dass ich, wenn man mit mir auf einer bestimmten Ebene so in Kontakt gekommen ist, dass ich dann schon ein sehr loyaler Mensch bin und auch verzeihen kann.
Ja, loyal vielleicht. Kann ich absolut bestätigen. Absolut.
Größte Stärke bei dir, Andi?
Ich glaube, dass es grundsätzlich schön ist, mit mir Zeit zu verbringen. Ja, ich glaube, das ist so, ich glaube, man verbringt gerne Zeit mit mir.
Finde ich richtig schön, dass das jemand mal von sich sagt, weil das wird wahrscheinlich stimmen. Also bis jetzt können wir es auch bestätigen. Und wenig Leute behaupten das von sich selber einfach so. Und wenn das stimmt, ist das irgendwie cool, das einfach zu sagen. Ja, das ist
total schön.
Bisher wirklich können wir das
so zu sagen, dass man so ein Mehrwert ist quasi, wenn man, ist so super schön. Und ich kann es auch, bestätigen.
Dann sprechen wir mal kurz von dem Mehrwert, um den kleinen Cut zu machen, den die Leute von euch wahrscheinlich haben, die jetzt nicht die ganze Zeit so wie wir in einem Raum mit euch sein können und davon profitieren, sondern auch von eurer Musik. Und davon kennt man, also man kennt den Namen sowieso, man kennt eure Musik, aber natürlich hören wir auch gerne nochmal kurz rein.
Das sind nur zwei Beispiele, um mal reinzuhören hier im Podcast. Wir werden es im Radio auch immer mal wieder spielen. Wobei der Andi uns schon im Vorgespräch gesagt hat, deutsche Musik wird eher wieder weniger gespielt im Radio. Wir müssen das ändern hier, weil tatsächlich gab es eine Zeit, da wurde wahnsinnig viel Deutsches gespielt. Und diese Songs ja rauf und runter auch immer noch. Also wir kriegen sie als Musikwünsche rein oder so. Ne? Es wäre noch viel mehr gewesen. Wir haben nur zwei zusammengeschnitten natürlich im Laufe der Zeit. Und damit kennen wir sehr viel, aber wir wollen da ja so ein bisschen mal schauen, wie seid ihr zur Musik gekommen? Denn das hier war, glaube ich, 2014, 15, 16 so die Gegend, ne? Und davor, ihr habt ja ein paar Jahre vorher schon angefangen. Und das ist ja die Frage, wie seid ihr eigentlich ans gemeinsame Musizieren gekommen? Und dann letztlich irgendwann plötzlich auch zu diesem Hit. Und wir haben auch hier einen O-Ton natürlich aus den 100 Ausgaben. Nämlich vom Kabarettisten hier aus Essen, Dr. Ludger Stratmann, leider schon verstorben, aber er war auch bei uns zu Gast. Und er hat uns erzählt, wie er zu seinem Job zur Kunst als Künstler kam.
Und dann kam mein Bruder Christian und sagte, hör mal Ludger, wir können in Hamburg mal gucken, ob du da gibt es so Kabarettabende, willst du da mal auftreten? Und dann sind wir da hingefahren, haben den Wirt aber gar nicht angetroffen. Aber dieser Gedanke, das zu machen, das war einfach so einschneidend für mich, dass ich den weiter verfolgt habe, immer weiter.
Wer hat bei euch den Funken zum Zünden gebracht?
Ich glaube, wir sind da beide mit Qualitäten so zusammengekommen in einer Zeit, in der wir wahrscheinlich, also unabhängig voneinander, so diesen Schritt so konsequent wahrscheinlich nicht genommen hätten. Und das war bei Andi geprägt durch seine Zeit an der Popakademie, ein Verständnis von, ja, das, was ich da mache, das kann ich beruflich machen. Also damit kann ich tatsächlich richtig so berufliche Schritte gehen irgendwie und auch irgendwann mein Geld verdienen. Du hattest da schon ein ganz klares, eine ganz klare Überzeugung irgendwie in dir. Und bei mir ging es eher so darum, wie weit kann man es so schaffen und wie frech kann man eigentlich so ein bisschen so sein in seinem Anliegen. Also wirklich so zu sagen, ja, wie gesagt, wir kommen beide nicht irgendwie aus einem Musikerumfeld. Wir hatten auch dahingehend jetzt noch nicht so die Kontakte oder eben so viele Leute hinter uns, die das mit uns geformt haben, sondern am Anfang standen da wir irgendwie. Und ich hatte einfach ganz große Lust darauf, erstmal mich auszudrücken. Das war sicherlich auch einfach was, also meine Sachen aufzuschreiben, die Gedanken, die ich habe, aufzuschreiben und irgendwie festzuhalten. Aber eben auch zu gucken, so wie weit können wir diese vermeintlichen Grenzen verschieben irgendwie. Und ja, wie weit können wir hier so aus dem Ruhrgebiet raus irgendwie so gehen?
Mhm. Und was waren dabei so dann eure ersten Schritte? Also wie habt ihr das so versucht? Ich meine, wenn du sagst, du hast versucht, ein bisschen frech zu sein oder zu gucken, wie weit kannst du gehen? Wo hast du da so angefangen, das auszutesten?
Also überhaupt erstmal in dem Anliegen, glaube ich. Ich komme eigentlich aus der Klassik, bin so zum Teil eben klassisch studiert, habe das dann irgendwann abgebrochen.
Auch bei uns in Essen, ne?
An der Volkwang, genau. Das war auch eine super schöne und sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich. Aber ich glaube, so diesen ganz persönlichen Ausdruck zu finden in auch den eigenen Worten und den eigenen Geschichten, das fühlte sich dann einfach mehr nach meinem an. Ja, mit diesem Frechsein, ich glaube, das ist eher so ein... Das hat eher mit meinen Gedanken dahinter zu tun, weil ich nicht unbedingt finde, also zumindest bin ich nicht so aufgewachsen mit dem Gedanken, mir steht die Welt offen. Überhaupt nicht, sondern ich hatte das Gefühl, es sind einfach lauter Grenzen da. Ich hatte parallel dazu aber auch das Gefühl, dass ich nie wirklich an meine Grenzen gekommen bin, weil ich gar nicht so gefördert wurde in den einzelnen Bereichen. Also, ne, weil unser Schulsystem halt nicht so differenziert greift. Und ich hatte dann das Glück, das in meinem Studium irgendwie so zu erleben, also mit der Querflöte einfach da an so Punkte zu kommen, wo ich wirklich wusste, wow, da muss ich jetzt richtig viel für tun und auch gemerkt habe, dann durch das Tun werde ich da besser. Aber ich glaube, so in der Popmusik sind halt die Regeln so ungeschrieben, ne? Es ist halt einfach ein bisschen freies Feld und ja, also ich glaube eher das Anliegen, wirklich sozusagen das, was wir jetzt hier gemeinsam irgendwie so erschaffen, das darf gehört werden. So.
Ich frage mich immer, wenn ich Musikerin oder Musiker und Bands und so sehe, wie wagt man diesen Schritt so in die Öffentlichkeit oder wie schafft man es, dass man dann eben gehört wird? Also klar, wahrscheinlich Plattenvertrag und so weiter, aber man kann natürlich auch Schritte wagen irgendwie in die Öffentlichkeit durch Castingshows oder was weiß ich. Was waren da eure Versuche und Gedanken dabei?
Also es war ganz interessant, weil wir noch vor unserem Plattendeal eine Booking-Agentur hatten, die uns betreut hat. Und wir sind wirklich in den ersten anderthalb, zwei Jahren, würde ich sagen, vor allem live super viel unterwegs gewesen, auch mit Aki Bosse. Wir haben damals seine kleine, super kleine Tour irgendwie als Support irgendwie begleitet. Und,
super klein heißt in Clubs, so mit 100 Leuten oder
ja,
so.
Ja, wirklich genau. Richtig ja. Klein. Ich meine, man muss sich vorstellen, was für Hallen spielt Aki jetzt? Riesig,
groß,
oder?
Riesig.
Ja,
also, die Arenen.
Ja, und das war damals echt so super schön, weil er uns einfach mit auf Tour genommen hat und weil wir eben auch dieselbe Booking-Agentur hatten.
Okay.
Und so fing das eigentlich für uns an, also auch die gerade neu geschriebenen Songs wirklich auch erstmal live zu testen. Das ist auch einfach super schön, wenn man das... Irgendwie, wenn man diesen Weg so nimmt und guckt, was, ne, bei welchem Song reagieren die Leute besonders, welcher übersetzt sich schon gut oder wo ist irgendwie die eigene Vorstellung von dem Song größer, als er letztendlich dann in Kontakt zu Menschen dann funktioniert und so. Also wir sind erstmal so wirklich über diese Live-Momente hat sich dann auch immer mehr unser Sound geformt. Dann haben wir angefangen, eine Platte zu machen, ohne dass wir einen Deal hatten. Und die haben wir dann letztendlich irgendwann unter Vertrag gekriegt.
War schon eine ziemliche Reise auch und ein ziemlicher Kraftakt auch. Und so wie, ich meine, wir sind Kinder des Ruhrgebiets, wir lieben es hier zu sein, wir fühlen uns hier so ganz tief verwurzelt und in der Heimat. Aber wenn man hier aufwächst, dann wird einem so das kreative, künstlerische Netzwerk nicht in die Wiege gelegt. Also eigentlich, weil es auch, ich meine, das war so Mitte der 2000er, eigentlich gab es hier kein musikalisches Netzwerk für uns. Wir sind vorher mit unseren Jugendbands aufgetreten, durch die Jugendhäuser getourt, hier im ganzen Ruhrgebiet, was super schön war, weil dafür gab es ein tolles Netzwerk. Mhm. Aber alles, was danach hätte größer werden sollen, auch in Richtung Professionalität, gab es nicht, gibt es jetzt auch nicht. Ist eigentlich total schade, weil es so viele kreative Menschen hier gibt. Deswegen war mein Schritt relativ schnell, okay, ich muss eigentlich, wenn ich irgendwie mit diesem Gefühl, was ich in mir hatte, da muss irgendwie mehr gehen, als dass ich jetzt das als Hobby mache. Deswegen ging mein Weg relativ schnell raus. Ich bin nach Mannheim gegangen. Da haben wir uns dann ja auch wieder getroffen. Wir haben uns vorher hier auf so einem Newcomer-Wettbewerb im Ruhrgebiet kennengelernt. Und da haben wir uns wieder getroffen und irgendwie
An der Pop-Akademie in Mannheim
haben wir uns wieder getroffen. Dann hat es erst zwischen uns so gefunkt. Wir sind zusammengezogen, waren ein Paar in Bochum. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Musik zu schreiben und auch dieses Gefühl gemeinsam zu entwickeln, wenn das nicht automatisch passiert, dass jemand zu uns kommt, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Gehör bekommen. Und wir haben Tag und Nacht darauf verwendet, Musik zu schreiben, uns mit Leuten zu treffen. Ne? Wir haben dann über die Pop-Akademie auch unseren damaligen Manager kennengelernt. Aber wir waren wahnsinnig aktiv in der Zeit und haben versucht, einfach rauszukommen und zu sagen, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir machen Popmusik und das wird groß. Und mit dieser Überzeugung.
Ich konnte da noch nicht ahnen, was passiert.
Ne? Nee. Also das kam und wir konnten auch nicht unsere Miete zahlen, aber wir haben
dran geglaubt.
Ja. Ja, aber wir haben im Vorgespräch ganz kurz da schon angeschnitten, wie weit man irgendwie als Band ja in der Lage ist oder den Willen hat, sich vielleicht zu verändern, um anzukommen ab irgendeinem Punkt, weil sich natürlich auch die Ansprüche des Publikums irgendwie ändert. Und das stelle ich mir auch schwierig vor als Newcomer-Band oder so, wenn man eben das Gehör sich suchen will und dann merkt, okay, die Leute kommen nicht zu uns, so wie du gesagt hast, dann müssen wir zu den Leuten gehen und dann aber man selbst zu bleiben und nicht sich zu verändern, wenn man merkt, okay, das kommt nicht an, dann schrauben wir da nochmal ein bisschen, weil das vielleicht besser ankommt gerade.
Also ich, als ich das gerade so gesagt habe, mit dem, das kommt vielleicht nicht an, das übersetzt sich nicht so, ich glaube schon, dass, also wir sind schon mit dem ganz klaren Gedanken gestartet, zu sagen, wir machen Popmusik, weil wir daran glauben, dass Musik erstmal vor allem ein Gefühl transportiert und dass erstmal jedermann zugänglich sein soll. Also ich finde, Popmusik steht da halt mit offenen Armen und sagt, guck mal, hier ist das Gefühl und hier könnt ihr euch anlehnen oder hier könnt ihr euch aufhalten oder wohlfühlen oder reiben oder was auch immer. Ich finde, das ist das Schöne an Popmusik, gerade wenn man eigentlich, wenn so wie ich eben aus der Klassik kommt und das ja einen viel, ich sag mal, elitäreren Ansatz hat, ja, oder zumindest verstanden werden will. So einen Anspruch hat Popmusik ja nicht, sondern Popmusik kann gelebt werden, denke ich immer. Und das war schon auch unser Ansatz zu sagen, das wollen wir. Wir wollen das sein und haben dann eigentlich so aus unseren beiden Prägungen irgendwie die Dinge mitgebracht und Frieda Gold ist vor allem einfach das, was passiert, wenn Andi und ich gemeinsam Musik machen. Ich glaube, dieses zu den Leuten gehen damit oder zu gucken, was kommt an oder was übersetzt sich, ist wirklich, es gibt Songs, die sind einfach spürbar und es gibt Songs, die sind erdacht. Und ich glaube, das ist vor allem der Unterschied, den wir irgendwann gemacht haben, zu gucken, wir setzen halt voll auf diese Spürbarkeit. Mhm. So ist auch das erste Album, finde ich. Es ist irgendwie so ganz, es ist spürbar und es ist eben noch nicht so wie das so ein zweites Album dann oft ja leider dann so ein Album wird, was dann anknüpfen will an und man dann anfängt man zu liefern, denken und auf einmal der Druck erhöht ist, weil beim ersten Album haben sich alle noch total gefreut, dass es so ein Erfolg war und beim zweiten setzen es halt alle voraus, dass es ein Erfolg wird. Und deswegen, also wenn wir so ans erste Album denken, ganz gleich wie, was für ein Kraftakt das auch sicherlich war und Überzeugungs jeden Tag auch aufs Neue einander überzeugen, dass das der richtige Weg ist, aber ich glaube, dass das schon in einer ganz schönen Freiheit einfach entstanden ist, in einer künstlerischen Freiheit.
Das war vielleicht Teil des Erfolgs. Wann habt ihr, also das, warum das so gut geworden ist, ne? Und weil man sonst ja womöglich schon blockiert ist. Kennt, glaube ich, jeder Künstler, kennt auch Moderatoren beim Radio, wenn was sehr gut gelungen ist, man will das reproduzieren oder wiederholen. Das gelingt meistens nie in der Form. Man muss wieder was Neues machen. Ja. Wann habt ihr gemerkt, dass Wovon sollen wir träumen? Ist ja immer noch der bekannteste Hit von euch, der auch immer noch mal wieder auch bei uns gespielt wird oder gewünscht wird, dass das der große Durchbruch oder Erfolg ist, mit dem ihr sehr bekannt werdet und letztlich ein großes Publikum begeistert.
Die Musikbranche ist ja meistens nachgelagert. Also in dem Moment, wo man es erfährt, spürt man es eigentlich, oder in dem Moment, wo es so ist, realisiert man es selbst noch nicht so. Also wir haben das erste Album gemeinsam aufgenommen. Damals waren wir noch zu viert mit Tommy und Julian noch in der Band und haben das Album aufgenommen in Köln und wussten schon, dass Wovon sollen wir träumen sollte eine Single werden. Und wir hatten immer das Gefühl, okay, das kann ein ganz großer Song sein. Mhm. Und die Plattenfirma hatte auch das am Anfang noch nicht so hundertprozentig, aber hatte auch das Gefühl, okay, an dem Song muss so gearbeitet werden, dass man ihn als Single auch so rausbringen kann. Und wir haben fast...
Wenn ich da ganz kurz einmal einhaken darf, weil das ist schon... Es gibt schon, weil ich glaube, dass das schon so ein Mehrwert ist, das auch vielleicht zu erzählen. Also in der Entstehung, als diese Zeilen kamen und ich habe immer so das Gefühl, dass ich habe nie so richtig das Gefühl, dass man selber so die treibende Kraft ist in dem Moment, in dem ein Song entsteht, sondern das ist eher wie so ein Empfang für
du
mich.
Du schreibst die selber, ne? Du.
Ja, also genau, die entstehen manchmal bei mir, manchmal hat Andi die erste Idee, textlich ist es schon eher bei mir gelagert und deswegen, also wenn dann so Zeilen kommen, dann ist es immer so ein bisschen wirklich so ein Gefühl wie, ich war achtsam und wachsam genug, sie aufzuschreiben, weil sie sowieso in der Luft liegen.
Ja,
also,
so ein Stück Eingebung, die dann ankommt.
Schon so und ich weiß noch, als diese Zeilen sich so gesetzt haben, dass ich schon dieses Gefühl hatte von, das ist kraftvoll. Weil das macht gerade richtig was mit mir, das macht was mit der Band, das macht was im Raum, das verändert den Raum. Also irgendwas war da, was ich schon, wo man schon gemerkt hat, das will auch raus. Also es hat auch so eine, das drängt auch so nach draußen irgendwie. Und das sage ich jetzt nur, weil es, glaube ich, so einfach ein entscheidender Punkt ist, weil ich glaube, man hat dann doch auch als Kreativer, als Kreativschaffender schon auch so eine ganz klare Verbindung dazu und spürt das in dem Moment, wenn Absolut. Was entsteht, was naja, wirklich Wellen schlagen wir immer, kann. Ne? Und das wollte ich nur ganz kurz sagen, dass ich dich da unterbrochen habe.
Wir haben dann über anderthalb Jahre eigentlich versucht, den Song bis an das Maximum zu produzieren, immer wieder verworfen, mit anderen Leuten produziert, dann wieder zurückgeholt zu uns. Und es war eine Odyssee gewesen letztendlich. Und dann war irgendwann das Album fertig und ich glaube, Wovon soll träumen, war auch der letzte Song, der noch so im Stundentakt noch mit Mastering und Abgabeprozess mit der Plattenfirma noch so rübergeschoben wurde und irgendwie mit dem Mixer Moritz Enders damals zusammen. Und dann sind wir damit auf Tour gegangen direkt. Wir haben direkt bei Kylie Minogue damals haben wir im Vorprogramm gespielt.
Stimmt,
und haben auf einmal so.
Da habe ich euch gesehen tatsächlich.
Ja.
Ich wollte zu Kylie Minogue und dachte, wow, was ist das für eine Band? Also ach, das hätte ich gerne gedacht. Ja, das war schön. Hier in Oberhausen, glaube ich.
Ja,
das war großartig.
Und wir standen auf einmal auf dieser riesen Bühne und haben auf einmal dann direkt so gemerkt, oh wow, da passiert was so.
Song meinst du?
Ja, bei dem Song immer. Und für uns war der ja schon 3 Jahre gelebt. Mhm. Aber
ich hatte immer schon Schiss, dass er zu spät kommt.
Genau,
also
dass die Zeile irgendwie jemand anderes.
Ja, wirklich. Ich hatte so das Gefühl, es ist jetzt hier so eine ein Wettrennen gegen die Zeit. Der Song muss jetzt raus, weil ich auch das Gefühl hatte, oder er verliert irgendwie so an Gültigkeit oder an Zeitgeist oder so. Also es war wirklich.
Aber es war trotzdem noch also weit weg davon, dass der Song irgendwie ein Hit war oder dass irgendwie der breit im Radio lief oder den viele Leute gehört haben oder sonst. Es war einfach nur wir mit diesem Song und dann haben wir den Sommer über Festivals gespielt, aber es waren eben auch noch nicht die großen Festivals. Wir waren immer noch quasi so Tagesopener und haben unsere Songs gespielt und haben promoted eine kleine Tour gespielt. Und dann irgendwann war der Song halt dann auch irgendwie Top 10 im Radio. Aber das war für uns dann schon so lange mit dem Song gelebt, dass es eigentlich völlig unverhältnismäßig war, was sozusagen das Gefühl für uns mit dem Song war und was das für eine Realität draußen für die Menschen war. Also das ist nie nie gleich spürbar oder beziehungsweise immer verschoben. So, aber deswegen, das ist halt dann so spannend.
Nee, bitte. Ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, dass euch das damals schon so alt in Anführungsstrichen vorkam oder schon so lange vorkam. Was ist das denn dann heute für ein Gefühl? Der ist ja immer noch quasi so der Song von euch oder mit der Song und der wird immer noch häufig gespielt und so weiter. Und ihr müsst ihn wahrscheinlich immer noch spielen, wenn ihr live seid. Ihr wollt das wahrscheinlich auch.
Es gibt ja Künstler, die sagen, ich will diesen Song oder diese alten Sachen nicht mehr spielen oder so.
Also diese Phase hatten wir auch. Und dann haben wir aber einfach angefangen, ihn anders zu spielen. Also wir haben ihn dann vor allem viel akustisch gespielt. Und das ist halt super schön, weil er uns jetzt schon so, also eigentlich ist es wirklich ein guter Freund geworden. Also, oder eine gute Freundin, ich weiß gar nicht genau. Hab da noch nicht drüber nachgedacht, aber also, weil der Song halt auch immer wieder seinen Bezug ändert. Also mit der Zeit oder dem Weltgeschehen drumherum oder der politischen, gesellschaftlichen Lage so. Also ich finde, es gibt so viele Dinge, die den Song auch immer wieder neu färben können. Und so erscheint er uns auch immer wieder irgendwie so ein bisschen neu und hält dann in einer bestimmten Zeit wieder so ein bisschen anders unsere Hand. So ein bisschen so ist das.
Ihr habt den ja jetzt auch gerade nochmal neu rausgebracht,
sozusagen.
Und auch Zeilen hinzugefügt, sozusagen.
Ja, genau. Mit Desaster zusammen und den Jugglers. Und das ist, das zeigt eben, wie wandelbar dieser Song ist und wie ohnehin diese Zeilen, wovon sollen wir träumen, so wie wir sind, auch schon immer sehr kritisch aufgeladen waren. Damals einfach bestückt mit meiner ganz persönlichen Geschichte, eben in unserem Leben in Bochum. So. Also da habe ich einfach so einen Tagesablauf quasi aufgeschrieben. Und jetzt haben wir in dieser Kollaboration mit Desaster und den Jugglers hat er nochmal, ja, wie gesagt, auch nochmal so einen anderen Kontext bekommen. Ja. Und ja, aber so ist es uns, geht es uns quasi Jahr für Jahr, Moment für Moment irgendwie, dass sich die Frage eben immer wieder anders zeigt.
Ja, spannend. Das sind einfach zwei oder mehrere tolle Zeilen, die dann eben total wandelbar sind, wie ihr sagt.
Ja, das ist wirklich spannend. Ja.
So aktuell wie nie. Wie schwer ist es, dann immer noch wieder noch was Neues, was ganz anderes zu produzieren und sich ein Stück von dem Song zu entfernen oder sich wieder neu zu erfinden?
Also das war gerade in den Jahren danach einfach unheimlich schwierig, einfach weil wir so eingebettet waren in eine Struktur, die natürlich auch den kommerziellen Erfolg im Blick hatte. Und das ist ein total okayes Anliegen. Und das hat uns auch den einen oder anderen unbeschwerten Moment gebracht in unserem Leben, wo wir sagen konnten, so, also über Geld müssen wir jetzt kurz mal nicht nachdenken. Aber das hat uns auch so ein bisschen entfernt von diesem Entdeckergeist, der schon auch in uns schlummert, weil wir einfach Lust haben darauf, was Neues zu finden, was uns einfach auch wieder so total neugierig macht und wo wir uns neu reindenken müssen und Soundwelten, die anders sind und Emotionen, die anders sind und Stimmfarben, die anders sind und so. Also ich glaube, dass uns das schon so ein ganz bisschen blockiert hat in dem, was wir vielleicht so ohne dieses System drumherum irgendwie gemacht hätten. Aber das ist natürlich auch eigentlich hinfällig, weil so war es halt. Was super spannend ist, ist, dass wir jetzt gerade ohne Label sind. Wir haben uns tatsächlich aus unserem Universal-Vertrag rausverhandelt. Wir wollten gehen, weil wir gemerkt haben, das geht für uns so nicht mehr weiter. Hatten dann eine längere Zeit, in der wir dann auch nicht wussten, wie geht's denn dann überhaupt weiter. Und haben jetzt kürzlich unsere eigene Struktur gegründet, gebildet, haben jetzt ein eigenes Label und sind wirklich zum ersten Mal so, dass wir sagen können, es geht jetzt hier gerade nur noch um unser Anliegen, es geht gerade nur noch um unser künstlerisches Anliegen, um das, worauf wir richtig Lust haben und was wir auch noch lange machen wollen.
Also Neuanfang ohne viele Vorbedingungen, ihr stellt nochmal ein paar Uhren zurück auf Null?
Schon so, ja. Ohne das zu vergessen, was war, und wir ehren das, was war, und wir wissen auch, dass das eine super privilegierte Situation war, in der wir da waren. Damals war auch das Musikbusiness noch ein anderes. damals war vielleicht das Nadelöhr, durch das man musste, halt ne, einfach gegeben. Das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, der jetzt gerade auf diesem Musikmarkt irgendwie herrscht. Aber wir hatten halt wirklich Leute, die richtig dran geglaubt haben und die richtig mit angeschoben haben. Und das brauchten wir auch zu der Zeit. Also so waren die Strukturen halt. Und wir sind da auch super dankbar für, dass das so war. Aber ich glaube, dieser künstlerische, kreative Weg, der läuft einfach parallel dazu und der läuft ganz anders. Und der braucht in unserem Fall auch andere Vorzeichen, nämlich einfach eine Freiheit, die uns wirklich einfach machen lässt.
Ja. Darf ich fragen, was für ein Druck kommt von so einem Label? Weil ihr habt euch ganz bewusst dazu entschieden, dann jetzt da rauszugehen wahrscheinlich. Ist das ein Image, was aufgebaut werden soll von euch, was oder was beibehalten werden soll und ihr seid dann mit nicht mehr einverstanden oder wie? Was sind das für Vorgaben?
Also ich meine, letztendlich sind das wahrscheinlich super clevere Vorgaben zum Teil auch, weil es halt darum geht, auch immer wieder dasselbe zu kommunizieren. Und bei so einem überlaufenden Markt, den es gerade gibt, ja klar, spielt es der Sache dann zumindest eben kommerziell in die Karten, wenn das, was man als nächstes hört von Frieda Gold, dem ähnelt, was vorher schon mal da war. Aber ich glaube eben, dass es eigentlich, ich glaube, dass das, was zu wenig passiert, ist eigentlich zu gucken, wie differenziert trauen, also wie viel differenziertere Informationen trauen wir den Menschen zu. Ich glaube, wenn Menschen und eine Sache spürbar werden kann, dann ist es völlig egal, worüber, über welches Thema, über welchen Sound, dann weiß man, was für eine Energie man von jemandem bekommt. Und ich glaube, das ist das viel Entscheidendere eigentlich. Und ja, und ich glaube, da sind wir eigentlich auch mal ursprünglich gestartet, nämlich so wirklich mit dem Herz auf der Zunge, sag ich mal, und wirklich so outspoken, so und nicht nicht einfach irgendwie drüber hinweg. Und da kommen wir gerade wieder ganz anders an mit Songs wie Alle Frauen in mir sind müde oder Ich habe keine Angst davor, dass die Welt sich weiterdreht oder so. Also einfach Songs, die wirklich, ja, wo wir unsere ganz eigenen Gedanken einfach zu Themen, die uns bewegen, aufschreiben.
Mehr Inhalt, mehr kritisch oder?
Ja, ich meine, wenn man sich Wovon sollen wir träumen anguckt, dann sind wir da ja eigentlich auch, also da.
Ja, ist ja schon eure Handschrift drin.
Ja, und das fand ich irgendwann auch so interessant zu sehen, dass da viel mehr auch schon so das Reiben an Struktur, an bestimmten gesellschaftlichen Dingen und so, da auch schon viel mehr stattgefunden hat und wir das irgendwie so ein bisschen auf dem Weg nicht mehr so als unser ureigenes vielleicht empfunden haben. Und ja, also ich habe zumindest das Gefühl, dass wir da gerade einfach ganz schön wieder hinfinden. Und das, ja.
Vielleicht die Frage muss ich ja noch stellen, wovon sollen wir träumen? Großer Hit, wovon träumt ihr in diesem Jahr? Wovon träumt ihr für die nahe und mittlere Zukunft?
Jetzt bloß auf uns bezogen oder so ganz grundsätzlich? Ich meine, ganz grundsätzlich.
Da hätten wir ganz viel
Zeit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich sagen. Das ufert vielleicht so ein bisschen aus. Also was erwünschen, was erträumen wir uns für uns, also für uns in der Formation Frieda
Gold? Frieda
Gold. Also wovon wir immer schon träumen und was unser Anliegen ist und worauf wir uns auch immer wieder so committen, ist schon einfach zu sagen, wir bieten da ein Gefühl an und jeder ist willkommen, sich da hineinzubegeben. Und wir halten den Raum für alle, die sich da aufhalten wollen. Das ist so ein bisschen so unser Anliegen. Ich hätte ganz große Lust, Frieda Gold weiterhin so zu gestalten, dass wir uns selbst überraschen können, dass wir die Menschen, die wir damit ansprechen, überraschen können, dass wir ein bisschen uns herausfordern, andere herausfordern, ohne zu überfordern vielleicht, dass Frieda Gold ein Ort ist, an dem wir uns zurückbesinnen können auf das, was uns ausmacht und Menschen sich selbst näher kommen können darüber. Also das ist so, wenn ich so sagen wollte, was mein Anliegen bei Frieda Gold ist und was ich mir wünsche für Frieda Gold in der Zukunft, dann ist es
da bin ich dabei, das. Da träume ich mit.
Wir haben schon viele Künstlerinnen und Künstler begleitet, die Höhen und Tiefen erlebt haben und das ist, glaube ich, gerade in der Pop- und Musikwelt und Kunstwelt so wie nirgendwo anders, wie es schnell hoch und wieder runter gehen kann.
Ja, und ich glaube auch, dass es vor allem auch ein Thema immer ist bei jungen KünstlerInnen oder bei Bands und so weiter, dass dann irgendwann eben die Öffentlichkeit dazu kommt und ein bestimmtes Image und Klischee, wir haben gerade schon kurz angesprochen, irgendwie erschaffen wird oder erschaffen werden soll und so weiter. Ihr habt auch im Fernsehen stattgefunden, verschiedene Formate mitgemacht. Und wie habt ihr das empfunden? Habt ihr da den Druck gespürt, dass ein Image von euch irgendwie erschaffen werden sollte? Oder war das sowieso schon von vornherein klar, wo die Reise hingeht?
Der Druck kommt natürlich auch über den über das Außen, aber vor allem auch über sich selbst, weil letztendlich haben wir die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Wir haben uns für Partner entschieden, wir haben uns auf den Weg eingelassen. Und ich glaube, nichts ist größer als der Druck, den man sich selber macht. Nichts ist größer als der Anspruch an sich selbst. Aber was natürlich schon passiert ist, dass wir an einem Punkt gestartet sind, wo man auch nicht genau wusste, wo die Reise wirklich hingeht. Also das Ziel war relativ unklar, außer dass wir halt so viele Menschen wie möglich erreichen wollten. Und auf dem Weg merkt man, okay, bestimmte Dinge erreicht man nur durch Kompromisse oder durch bestimmte Maßnahmen, mit denen man, wo man später denkt, okay, ist es mir das jetzt wirklich wert gewesen? Und das verändert sich auch ständig. Also wir sind gestartet mit 25 ungefähr, oder du warst noch ein bisschen jünger, 23. Und auf einmal ist man 7 Jahre dabei, man wird 30. Und auf einmal verändert sich der Blick auf sich selbst, auf seine Umwelt, auf das, was Erfolg bedeutet. Ist jetzt Erfolg, dass man ein Nummer-1-Album macht? Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie ist auch der Erfolg, wenn andere Dinge passieren, und die sind manchmal einfach gar nicht so sehr messbar. Mhm. Und da macht's dann, da ist dann einfach, und deswegen, das ist auch gar nicht schlimm, dass dieser Druck dann da ist. Nur man hat oftmals keine Zeit, in so einem Flow von so einem Albumzyklus und veröffentlichen und das nächste Mal und das nächste machen, hat man keine Zeit für sich selbst rauszufinden, was man eigentlich machen möchte. Und da braucht man irgendwann einen Punkt, an dem es ein Reset gibt und man sagt, okay, stopp, das muss jetzt erstmal irgendwie weg und wir müssen neu definieren, was unser Antrieb ist.
Aber ich glaube, was damit vor allem Hand in Hand geht, ist, dass wir lange Zeit gedacht haben, dass so die Öffentlichkeit oder das, was man in der Öffentlichkeit, wo halt andere bald zusehen, dass das irgendwie so eine verzeihlichere Geschichte ist. Mhm. Also wie viele Sachen so kleben geblieben sind und hängen geblieben sind und wie sehr wir uns auch immer wieder mit denselben Momenten beschäftigen mussten in der Analyse, was da vielleicht dann doch falsch gelaufen sein könnte.
So Fernsehmomente oder
ja,
was meinst
also
du?
Wirklich
so, die
einfach
für euch so flüchtige Momente waren und dann war
ja,
das aber…
Ja, wo ich so gedacht habe, wir sind junge Leute, wir probieren uns hier gerade irgendwie aus, wir versuchen irgendwie zu uns zu werden, uns selbst ein Stück näher zu kommen über all die Dinge, die wir gerade ausprobieren. Und ich kann mich an viele Dinge erinnern, in denen auch gerade Medien so, also sich so festgebissen haben an bestimmten Dingen, wo ich selber jetzt so drauf gucke. Damals hat mich das sehr berührt und damals war ich auch sehr irritiert darüber. Und ich jetzt wirklich so drauf gucke und mir denke, nein, das kann eigentlich nicht sein. Wir waren so, nein, wirklich, einfach auch grundsätzlich. Also wie es insgesamt so, wie, also ich, gerade bei jungen Menschen, die den Mut haben, sich auszuprobieren, und jetzt spreche ich auch gar nicht nur von uns, sondern so ganz grundsätzlich, und die da was verfolgen und da irgendwie was im Kopf haben, was sie irgendwie verfolgen wollen und wofür sie brennen, und ja, klar macht man mal einen Fehler und klar sagt man vielleicht mal was nicht ganz, oder man sieht mal irgendwie so oder so aus.
Oder man ist unsicher.
Ja, wen interessiert's? Wir hatten keine besondere Rolle, wir hatten keinen politischen Auftrag, wir waren nicht irgendwie gewählt und mussten irgendwie sowas, sondern wir haben uns einfach, ja, wir haben unser Leben gestaltet, ohne jemandem damit jemals zu nahe zu treten, das kann ich wirklich von Herzen sagen, sondern haben uns halt ausprobiert. Und ja, da denke ich schon manchmal, wenn ich so zurückblicke, das ist irgendwie, da hat vieles echt auch ein bisschen wehgetan und das würde ich niemandem so wünschen irgendwie, dass das, weil ich mir einfach denke, wenn sich da Menschen so auf den Weg machen und sich künstlerisch ausdrücken, das ist so wertvoll. Ich spreche jetzt nicht von uns, weil ich möchte jetzt nicht unseren Wert irgendwie so definieren darüber, sondern es ist einfach so ein wertvolles Anliegen und es macht so viel mit unserer Gesellschaft und das sind so wichtige Anker auch für unsere Gesellschaft und das ist einfach schade, wenn da so drüber gebügelt wird oft und wir haben es halt am eigenen Leibe erlebt so und deswegen, ja.
Ja, wahrscheinlich ist dann nach so langer Zeit in der Öffentlichkeit auch irgendwie der größte Erfolg, dass man irgendwie geschafft hat, man selbst zu bleiben.
Voll.
Ne? Also das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, oder dahin zurückzufinden
so.
Ja, zu erkennen, wie gnadenlos der Markt ist und sich davon ein Stück abzugrenzen. Ja.
Aber muss das so gnadenlos sein, frage ich mich. Weißt du? Also So, wäre es nicht einfach schöner, wenn man sagen würde, ach ja, da macht gerade jemand das, was er irgendwie
könnte
so richtig
leicht
hält.
Sein, ne?
Ja, so und schön. Dann einfach ist nicht meins, aber ist auch nicht schlimm.
Es
ja, und
gibt es immer gibt, nur die extremen Pole. Ne?
Und es gibt Menschen, die einfach in einem anderen Auftrag, in einem anderen Amt, in einer anderen Position stehen und da lohnt es sich. Und da möchte ich auch sagen, ja, da können wir uns alle dran reiben und das ist auch wichtig, weil auch bestimmte Dinge immer wieder überprüft werden müssen. Aber bei jungen Menschen, die Popmusik machen, ganz ehrlich,
die
also
ja
was für eine Gefahr
erstmal,
geht von
ne?
uns aus, ja. Was kann da Schlimmes passieren, wenn man uns laufen lässt, weiß ich jetzt nicht. Also
ja, vielleicht kleiner Themenbreak, ein bisschen zu was Leichterem, weil ich glaube, also das ist auch ein Thema, da können wahrscheinlich alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, ein Lied von singen und beschweren sich da wahrscheinlich auch stetig drüber. Aber wir können einmal wieder ein bisschen zurückschauen auf Folgen, die wir auch schon hatten. Und da haben wir zum Beispiel mit Holger Walterscheid gesprochen. Der ist der Inhaber vom Seaside Beach bei uns in Essen. Mhm. Und da sind ja auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler da gewesen. Seed, Sarah Connor, Deichkind und so weiter. Und er hat uns damals im Podcast ein bisschen über seine Backstage-Geschichten ausgeplaudert. Und da können wir bei euch gleich auch gerne drüber sprechen.
Einer der Band hat sich dann auch mit Nägeln, ich weiß nicht, ob er die dabei hatte, aber auch mal eben schön zwei Nägel, in unsere Bar, in die Holzbar und hat sich
und
schon eine Hängematte, Hängematte. Also du kommst so morgens um die Ecke und guckst und denkst, ah, oh, da liegt
hat
eine Hängematte.
Hat er sich selber die Hängematte?
Das war Deichkind übrigens.
Lustig. Aber Jacke aufgehängt wäre auch lustig. Ich habe immer so einen Nagel dabei, den haue ich überall rein, falls ich meine Jacke mal
keine Garderobe. Ja, was habt ihr immer dabei, wenn ihr Backstage unterwegs seid?
Oh. Wir sind lange Zeit immer mit unseren Hunden gereist tatsächlich. Ja. Also wir hatten immer eigentlich unsere Hunde dabei, egal wo wir gespielt haben.
Das Ding ist, also du verbringst ja relativ ungern Zeit Backstage. Das heißt, du versuchst ja eigentlich immer erstmal so lange wie möglich weg von irgendeiner Bühnensituation zu bleiben und im letzten Moment anzukommen, auf die Bühne Konzert spielen. So. Ich bin da, weil ich halt, ich bei meiner Rolle mit der Technik und so weiter auf der Bühne muss ich ein bisschen früher da sein. Aber deswegen, wir verbringen gar nicht so viel Zeit Backstage meistens.
Nee, das stimmt.
Warum bist du da nicht so gerne?
So ein bisschen energiemäßig, ne? Das ist, nimmt schon, weil man schon die Energie von dem Raum, wo auch die Menschen, das ist schon extrem aufgeladen.
Ja. Ja. Ja, das ist es. Also man nimmt so ein bisschen was vor, also ich würde was so vorwegnehmen irgendwie, aber ich bin auch jemand, ich brauche auch einfach vor einer Show sehr viel Ruhe, ja, kann mich da nicht so reingeben irgendwie. Hab das auch gelernt, weil früher habe ich das anders gemacht und früher war ich irgendwie immer mit dabei. Und war vielleicht auch für den einen oder anderen dann noch öfter mal schlecht gelaunt, obwohl ich nie schlecht gelaunt war, sondern einfach nur sehr konzentriert bei mir. Und dann ist man ja trotzdem schon in so einem, man ist ja Teil eines sozialen Gefüges, was man ja irgendwie auch mitbespielen möchte. Und da war ich so oft nicht in der Lage zu. Und dann habe ich gedacht, ist für keinen ein Geschenk, wenn ich da bin, bleibe ich lieber weg.
Gibt es denn Rituale, die ihr habt vor so einem Auftritt? Also wir haben auch in einer von den 100 Folgen Atze Schröder zu Gast gehabt oder in dem Fall zugeschaltet, war die Corona-Zeit. Und da hat er uns das gesagt.
Ich singe vor jedem Auftritt mit der Crew und zwar mit allen, mit LKW-Fahrer, mit Beleuchtern, also alle, die dazugehören, immer ein Lied vorm Auftritt. Das ist das Ritual, was nie geändert wird.
Gibt es bei euch auch sowas?
Nee.
Also,
vielleicht mal eine Antwort. Idee.
Ja, also ich habe jetzt gerade, früher hatten wir auch mal, also nee, ich muss anders anfangen, ich komme nochmal rein. Wir sind die letzten 2-3 Jahre immer extrem klein und kompakt gefahren. Also wie kleine Crew, kleines Team, auch natürlich durch die Corona-Zeit geschuldet so. Und dadurch hatte jeder mehrere Aufgaben. Und kurz vor der Show haben wir uns meistens nicht mehr gesehen, sondern alle waren schon an ihren Plätzen. Das heißt, wir sind eigentlich dazu übergegangen, dass unser Ritual ist, dass wir uns vor der Show eigentlich gar nicht so richtig begegnen, sondern dass wir uns vor der Bühne treffen. Weißt du noch, als wir diesen Festivalsommer gespielt haben, wo wir uns eigentlich immer erst am Aufgang zur Bühne getroffen haben und wir uns so begrüßt haben und gemeinsam den Abend eröffnet haben. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ritual, finde ich, weil dann hat man so einen ganz klaren Punkt, an dem wir uns so begegnet sind und so, okay, jetzt ist es unsere Bühne und jetzt sind
wir. Ich bin vorher schon fünfmal genervt voneinander irgendwie da so.
Und eine Sache, die du uns schon mal erzählt hast, weil wir natürlich bei Radio Essen auch schon mal miteinander gesprochen haben, nicht wir, aber du mit anderen Kolleginnen, dass du immer sehr bequemes Schuhwerk brauchst, können wir auch mal reinhören.
Ich muss mich, wenn ich tanzen gehe und wenn ich loslassen will, muss ich mich einfach total wohlfühlen mit dem, was ich an den Füßen trage. Und es war tatsächlich bei dem ersten Mal so, dass ich einfach keine anderen Schuhe dabei hatte. Und beim zweiten Mal hat tatsächlich dann jemand aus unseren Reihen mir extra welche eingepackt. Und da kam ich dann nicht drum rum.
Wow. Ja, das ist super lange
her. Du klingst ja ganz anders.
Ja, und ich klinge super heiser. Das war, glaube ich, nach einer Show.
Kann gut sein.
So ja. Sind die Medien, die hier alles auf, aus dem Zusammenhang gerissen wird, das da rein.
Worum ging es jetzt? Was war jetzt die Frage?
Ich bin dass du bequeme Schuhe brauchst bei einem Auto. Das hatte ich jetzt total aus dem Konzept.
Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das, ob es da bei einem, um einen,
es ging da um Wohnzimmerkonzert. Glaube ich. Ich meine ja, oder? Also
ich weiß nicht, ich glaube, es ging um eine Echo.
Aftershow-Party.
Ja, Aftershow-Party. So. Ich habe ganz oft da für die Aftershow-Party so bequemere Schuhe dann mitgenommen, weil es war, glaube ich, noch aus der Zeit, in der ich schon auch echt hohe, das mache ich ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, einfach irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man sich denkt, nee, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Aber damals habe ich noch oft wirklich richtig Absatzschuhe getragen. Und auch die von der unbequemen Sorte. Es gibt ja welche, die sind sehr, die sind bequem, obwohl sie hoch aussehen, aber die von der unbequemen Sorte. Und da habe ich mir oft so Hotelschläppchen tatsächlich mitgenommen auf die Aftershow-Party. Das, irgendwie bin ich da gar nicht, das habe ich gar nicht erwähnt in der einen meiner Antwort, ne?
Naja, aber das ist ein Paradebeispiel für Medien, Schlagzeile. Ja.
Zack, einmal komplett rausgeschnitten. Aus dem Zusammenhang.
Ja. Wobei, die Frage stelle ich mir sowieso, ich habe euch auch auf der Bühne gesehen, wie überlegt man sich und wann überlegt man sich, was ziehe ich an heute auf der Bühne? Oder hattest du immer ein bestimmtes Outfit?
Ja, das ist, man lebt mit dieser Vorstellung, dass dann für so einen Sommer die Outfits einfach durchgeplant sind. Also das war immer meine Vorstellung so davon. Wir haben eine Tour gespielt, da hingen tatsächlich unsere Outfits schon in so Garderobenschränken und die sind somit auf Tour gekommen. Bei einer Tour war das der Fall. Ansonsten ist das immer so ein Sammelsurium dann doch, obwohl ich eigentlich wirklich viel davon halte, weil Bühnenkleidung ist schon auch, ich finde, wenn sich das so mischt mit der Alltagskleidung, ne, es gibt Künstler, da funktioniert das voll und aber so bei uns, ich habe schon auch immer das Gefühl, wenn das so ein bisschen getrennt ist und wenn wir auch die Chance haben, über das, was wir tragen, nochmal wirklich in eine andere Rolle zu schlüpfen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde mich grundsätzlich so privat, außer mit meinen engsten Menschen, schon auch eher als sehr schüchtern so betrachten irgendwie und eher jemand, der sehr zurückgezogen lebt auch und so. Und für mich ist das schon immer so eine kleine Verwandlung. Also nicht, dass das jetzt was eine Rolle ist, aber es sind halt Facetten von mir, die ich dann anders in den Vordergrund stelle, ja, die ich irgendwie dann in so einem Setup so anzapfen kann, an die ich sonst vielleicht nicht so rankomme. Und ich finde das immer schön, wenn das eigentlich auch mit einer Bühnenkleidung irgendwie so Hand in Hand geht, die das auch so ein bisschen mit einem macht. Ich meine, das kennt ja jeder, ne? Je nachdem, was wir tragen, fühlen wir uns einfach auch so ein bisschen anders.
Klar, und man braucht das dann vielleicht, ne?
Ja,
das
kann ich mir auch vorstellen. Oder früher, wenn man, also früher, ich sag das immer so, aber bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen früher, so ein früher Gefühl, wenn ich am Wochenende tanzen gegangen bin oder so. Das ist früher.
Ja, ich weiß schlimm. Das, man macht es einfach nicht mehr. Es ist so.
Da hat man ja auch nicht das angezogen, was man irgendwie tagsüber schon verruschelt hatte oder so, ja.
Ja, verstehe ich. Wenn ihr jetzt an Auftritte und alles sowas denkt, was für Leute stehen dann da im Publikum? Also hat sich das auch verändert? Was ist eure Fanbase? Ist die konstant geblieben?
Ich glaube, unsere Fanbase ist schon auch mitgewachsen mit uns, so, ne?
Ja. Also wir hatten damals schon, und das war manchmal so ein ganz bisschen verwunderlich für uns, weil wir waren ja noch relativ jung, zumindest haben wir uns so relativ, so war unser Gefühl.
Jung gefühlt.
Ja.
Naja, wir uns immer noch
ihr?
So fühlen.
Ja, war der wirklich, also ja, ist Anfang wirklich jung. 20.
Ja, ist ja auch jung. Ja, klar.
Ja, jetzt würde man sagen, es ist super jung, aber
ja,
damals.
Man ist immer noch jung. Ja, ja, das stimmt.
Nein, genau. Nein, aber man fühlt sich ja immer noch so, als wäre man eigentlich nicht in dem Alter angekommen, in dem man eigentlich sein sollte jetzt mit der Zahl, die da steht. Naja, aber damals war es halt schon so, wir hatten das Gefühl, wir schreiben eigentlich so super junge Geschichten auf, also halt von einer Anfang 20-Jährigen. Und trotzdem standen im Publikum Menschen, die auch schon ein bisschen älter waren als wir, ne? Wo ich mir mal gedacht habe, so wie kann das sein, dass halt so Geschichten, die so aus unserem Leben kommen, dann Menschen auch in, ja, einfach in anderen Altersschichten so ansprechen. Aber ja, ich würde fast sagen, so der harte Kern, den wir damals, wenn ich an diese ersten Shows denke, der da war, der ist eigentlich immer noch da.
Naja, voll.
Ja. Zwischenzeitlich sind Menschen dazugekommen, die halt auch wirklich einfach nur so, ich sag mal, von den Hits halt angezogen wurden, die sich vielleicht gar nicht so vollumfänglich mit unserem Material beschäftigt haben. Aber jetzt gerade sind wir halt einfach wieder da bei den Leuten, die halt alles kennen und die halt auch so unsere Schätze kennen. Und ja, die vielleicht auch sagen würden, dass das ihre Schätze sind.
Ja, ich frage das, weil wir auch Leute natürlich schon bei uns hatten, die auch über ihre Community und Fanbase gesprochen haben. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es, du vielleicht als Essener noch eher die Meme-Seite auf Insta Essen Diese. Die Leute, die die betreiben, die sind ja undercover unterwegs, aber die haben uns zum Beispiel auch was über ihre Community erzählt.
Menschen aus allen Kulturbereichen, Menschen in jedem Alter so. Und das ist halt super cool. Da gibt's halt keinen roten Faden und das ist halt mega geil. So würde ich das kurz und knapp formulieren.
Ja, ich kann mir das bei euch nämlich auch so vorstellen, dass sich das eben so durchmischt, weil eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, in jede Zeile des Textes kann halt jeder alles reininterpretieren. Und deswegen ist irgendwie wahrscheinlich die Bandbreite so groß, weil jeder irgendeinen Bezug zu irgendwas anderem findet bei euch, ne? Also Melodie, Text und so weiter. Spannend,
auf jeden Fall. Also wir haben einfach ein sehr, und das muss man schon sagen, ein sehr weltoffenes Publikum. Also so, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
So ein super offenes, freigeistiges Publikum irgendwie. Also da hält keiner an irgendwas fest und da ist auch nichts irgendwie wichtig und so. Also das ist einfach so.
Voll. Und ist auch ein super, also ich glaube, Konzerte von uns sind eigentlich ein schöner, sicherer Raum, an dem man gemeinsam irgendwie so Musik zelebriert.
Ja. Da und ist halt wirklich macht, so, jetzt jeder willkommen, auch vom Publikum aus ist quasi jeder im Publikum willkommen. Es ist super schön, ja.
Und wo spielt ihr am liebsten? Im Ruhrgebiet, kann man das sagen? Weil ist es irgendwie, habt ihr da einen bestimmten Bezug zu den Leuten oder ist es?
Ruhrgebiet, also in der Vorstellung ja. die Konzerte in der Heimat sind nicht immer die einfachsten.
Der Anspruch
weil
ist höher.
Der Erwartungsdruck ist hoch. Und wenn man natürlich auch dann viele Freunde und Bekannte da hat. Also es war dann jetzt, okay, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt in der Westfalenhalle spielen würden, dann wäre der Anteil der Freunde und Bekannte natürlich klein. Aber wenn wir jetzt Clubkonzerte geben, nicht, dass wir schon mal in der Westfalenhalle gespielt haben, aber vielleicht können wir für 2025 schon mal anfragen. Aber wenn man jetzt ein Clubkonzert gespielt hat und dann der Anteil von Freunden und Bekannten halt so hoch ist, die einfach auch Lust haben zu gucken, okay, was hat sich entwickelt? Das sind dann nicht vielleicht die Konzertgänger, die völlig ausrasten und sich total gehen lassen, weil sie einfach sehen möchten, okay, was machen die beiden eigentlich und wie hat sich das entwickelt? Sind super interessiert, aber rasten halt nicht so völlig aus. Wir haben auch schon lange kein Clubkonzert mehr im Ruhrgebiet gespielt.
Nee, ich wollte gerade sagen, also wir haben aber jetzt kürzlich schöne Erfahrungen gemacht, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal eigentlich so ein, das ist jetzt ein bisschen komisch, über Weihnachten zu sprechen irgendwie, aber so ein Weihnachtskonzert.
So ein Podcast wird rund um das Jahr gehört.
So ein Weihnachtskonzert in der Christuskirche in Bochum jetzt quasi etabliert haben, möchte ich sagen. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach ein wiederkehrendes Event zusammen jetzt im letzten Jahr mit dem Victoria Quartett. Und das war, da finde ich, war es jetzt auch so zum ersten Mal richtig spürbar. Das war in der Heimat und super viele Verwandte und Freunde von uns waren da. Es war ein Tag vor Heiligabend. Es war halt auch so ein ganz schönes Zusammenkommen. Und die Kirche war aber diesmal voll. Und ich hatte zum ersten Mal nicht mehr das Gefühl von, ich muss hier irgendwas beweisen oder irgendwas zeigen oder irgendjemandem zeigen das oder so, sondern das war zum ersten Mal, hatte ich so das Gefühl, wir haben das jetzt geschafft, irgendwie so, dass wir uns davon losgelöst haben und wir wissen genau, was wir machen und und es ist zum ersten Mal nicht mehr so unter Beobachtung stehen.
Ja. Ruhrgebiet und Beobachtung, wir haben mal geguckt, wir haben so viele Töne und Ausschnitte, Mona, die wir aus 100 Ausgaben Essen im Ohr hier zusammenfassen wollten. Das sind auch peinliche für mich dabei. Da steht Pferde drüber.
Besser
auch
ist immer, es, dass wir die nicht besser gespielt haben wahrscheinlich. Ja.
Also, aber ich habe noch zwei. Da geht es auch tatsächlich um Musik aus dem Ruhrgebiet. Wir hatten ja viele schon hier, auch Kamrat hier aus Fellbad vor kurzem noch. Aber hier habe ich, weil ihr das gerade sagtet, mit Auftreten im Ruhrgebiet, Mille Petrozza, spricht er sich so? Ja, von Creator.
Genau, von
also
Creator.
Also lange im Geschäft und war auch bei uns hier. Und der hat folgendes gesagt.
Fühlt sich zu Hause und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich, wie ich jetzt so manchmal so monatelang weg war und man trifft Leute wieder auf der Straße, dann ist es so, als wäre man nie weg gewesen. Und das ist so eine Charaktereigenschaft des Ruhrgebiets, dass die Leute einen nicht vergessen.
Ihr seid ja auch wiedergekommen, ne?
Ja, ich erzähle immer so super gerne die Geschichte. Das ist eigentlich auch unangenehm, für mich eigentlich unangenehm, aber das symbolisiert, finde ich, das Ruhrgebiet so super schön. Ich bin irgendwann in irgendeinem Jahr, ach, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen möchte, ehrlich gesagt. Also ich kann damit total connecten, mit dem Gefühl von, es wird halt hier auch irgendwie so kein Fenster dafür aufgemacht, was du machst. So, es geht eher so darum, wie du bist eigentlich.
Aber negativ? Findest du es negativ oder positiv?
Nee, voll gut.
Okay.
Total gut. Und weil das war aus unserer Erfahrung in Berlin und in dieser Branche und so, war das halt irgendwie ganz anders. Ne? Wir kamen aus Jahren, in denen wir halt was anderes erlebt haben, dass irgendwie auch jeder seine Gedanken zu uns hatte und das irgendwie bewertet hat und mal dann eben super überreagiert, positiv irgendwie so auf uns zugekommen ist oder eben so das Gegenteil. Und ich hatte das Gefühl, wir kamen hier wieder an und es war wirklich, ja, es war gar nicht so der Rede wert irgendwie. Mhm. Und das war voll schön. Ich hatte so das Gefühl, ich bin nämlich auch aus Berlin erstmal direkt nach Bochum gezogen. Mittlerweile lebe ich wieder in Hattingen, aber das war wirklich auch nochmal so ein sich da auch finden dürfen. Also, dass da der Raum war, sich auch nochmal neu zu definieren und nochmal neu nachzugucken. Was sind denn eigentlich die Dinge, die mich wirklich beschäftigen? Was sind wirklich mein Anliegen? Was sind meine Werte? So nochmal rückkoppeln irgendwie. Das hat hier einfach unheimlich gut funktioniert. Ja.
Und wenn du hier in der Trinkhalle bist, dann bist du, was du bist.
Ja,
genau. Das wird nicht gefragt.
Ja.
So, die ich auch noch liegen habe, ihr habt ja sicher Kontakt oder wisst von manchen Künstlern aus Essen, die waren auch schon hier, auch öfter auch in unseren Rotschatz, die 257ers. Die haben spontan mal das hier im Studio fabriziert.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben, da leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus, Rabimmel, Rabammel, Rabum.
Habt ihr die schon mal getroffen? Die sind verrückt.
Nee. Das habe ich noch nie getroffen. Ne? Wahnsinn.
Ja, jetzt, wo wir über Weihnachten reden, dachte ich, kann ich auch Martin so.
Ja, vielleicht haben sie ja Lust.
Aber vielleicht habt ihr gemeinsam Nenner improvisieren und Spontanität. Ich glaube, das, nee, gar
überhaupt
nicht.
Überhaupt gar nicht. Okay, ja, dann das absolute Gegenteil. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass wir uns deswegen nicht begegnet
sind. Ja, das war, glaube ich, so deren Ding, ne, dass die gesagt haben, die sind einfach, also aber spontan und improvisieren.
Sie haben auch mal ein Wohnzimmerkonzert für uns gegeben und haben dabei das Wohnzimmer ziemlich zerlegt mit Kissen und Ähnlichem. Also es war schon Erfahrung. Wohnzimmerkonzert habt ihr auch schon mal.
Ja.
Ich kann mich so erinnern, bei uns im System stand auch das Stichwort.
Ja.
Also auch das ist drin.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch nicht wirklich so, dass es wirklich einen großen Unterschied gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen großer Bühne und kleiner Bühne. Wenn man einmal klar hat, was so das eigene ist und von wo aus man sendet, sage ich mal, ja, also so, oder auf welcher Frequenz oder was auch immer, dann ist das irgendwie dann doch auch alles irgendwie gleich. Und letztendlich ist man einfach immer in Kommunikation mit denen, die gekommen sind. Und wenn da halt nur ein paar sind in einem kleinen Raum, sind es halt ein paar im kleinen Raum. Und klar atmet der Raum auch irgendwie mit und so, der macht natürlich auch was, auch mit den Leuten, die dann kommen. Und eine große Halle macht vielleicht was Überwältigenderes oder so. Aber ich glaube, so diese Verbindung Publikum-Künstler ist eigentlich, ist doch eigentlich irgendwie immer ähnlich, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ich finde, ehrlich gesagt, also seitdem wir auch den Podcast machen, so mittlerweile das mit Intimste, was man irgendwie machen kann und von sich preisgeben kann, ist auch so ein Podcast. Deswegen finde ich das echt schön, dass ihr heute hier wart und auch so offen und ganz entspannt mit uns gesprochen habt, weil das war wirklich einfach ein schönes Gespräch mit euch. Ihr habt ganz viel von euch preisgegeben und das ist, glaube ich, super intim und das kann man als Fan von euch oder einfach als Mensch, der euch kennenlernen will, glaube ich, sehr zu schätzen wissen, weil das ist schon was Besonderes. Das haben wir jetzt schon oft erlebt, 100 Mal.
100 Mal.
Aber heute war es irgendwie.
Glückwunsch übrigens.
Dankeschön. Ja, haben wir noch gar nicht gratuliert. Ja. Wir haben auch nichts mitgebracht. Wir haben auch kein Geschenk dabei.
Stimmt.
Wahnsinn.
Jetzt, ihr hättet lügen können. Das hätte niemand beweisen können.
Ihr seid gekommen. Das ist das schönste Geschenk.
Ja, das ist wirklich schön.
Entschuldigt, aber wir, ja.
Wir haben noch ein Sektchen im Kühlschrank.
Ja, aber ihr habt für den Sekt gesorgt. Das noch.
Stark. In Ordnung.
Naja, wirklich. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute gekommen seid und dass ihr so offen und ehrlich mit uns gesprochen habt. Das war sehr schön. Und ich glaube, damit machen wir den Sack für heute zu.
Ja, müssen wir so ein bisschen die Schlussrede halten. Ne? Also wir sagen zum 100. Mal danke fürs Zuhören. Danke auch an alle Gäste, die vielleicht jetzt zuhören und sich für euch interessieren und auch schon mal hier waren. Heute vielen, vielen Dank, Frieda Gold, Alina und Andi, dass ihr gekommen seid. Und 100 Mal danke.
Danke für die Einladung.
Auch natürlich an die Hörerinnen und Hörer, die das hier runterladen oder einfach mal so im Vorbeigehen hören sozusagen, gibt's ja überall im Internet und wo es Podcasts gibt. Also danke für eure Wünsche, Lob, Kritik, Vorschläge zu Gästen und Themen, die ihr an podcast@radioessen.de geschickt habt. Und das geht natürlich auch weiterhin. Wir freuen uns über Kritik und Rückmeldung und leiten die gern an Frieda Gold weiter, wenn ihr da noch was zu kommentieren habt.
Uns hört ihr aber weiterhin, auch wenn es die 100. Folge ist, alle 2 Wochen dienstags. Das geht ganz normal weiter. Wir werden versuchen, die nächsten 100 vollzukriegen. Und auch in der 100. Folge wollen wir unserer Tradition treu bleiben und unseren Gästen heute, also euch beiden, die letzten Worte überlassen. Wenn ihr mögt, ihr guckt ganz euch spontan schon so an, als hättet ihr keine Lust. Aber ja, probiert's mal. Ihr könnt auch einfach nur Tschüss sagen. Ja.
Ich weiß nicht, ich habe gerade kurz überlegt, weil wir uns darauf jetzt auch nicht, aber wir haben uns auch eigentlich auf gar nichts vorbereitet. Wie gesagt, wir sind ja auch ohne Geschenk gekommen. Was mir gerade so spontan kam, weil wir ja schon einfach eingebettet in diese Zeit, in der wir gerade leben, irgendwie so dieses Gespräch führen und um das vielleicht nicht ganz außen vor zu lassen, einfach ein kleiner Gedanke von mir in dieser Zeit, in der sich so viele Dinge, die wir als gegeben empfunden haben, verändern, in der so viele Bedrohungen herrschen, in der wir gezwungen sind, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht vorher im Untergrund brodelten, aber nicht so richtig sichtbar geworden sind, was eigentlich auch ein, ja, was ich denke immer, wenn was sichtbar wird, dann haben wir die Chance, daran was zu verändern. Aber ich glaube, in dieser Zeit, in der so vieles so stark in Bewegung ist und auch so vieles so angstbesetzt ist, ist so Selbstwirksamkeit zu spüren, einfach so für mich so tagtäglich irgendwie so das, woran ich mich so ein bisschen halten kann und festhalten kann. Und ich glaube, ganz egal, wie klein das ist, zu merken, dass man irgendwas bewegen kann oder mit seinem eigenen Zutun irgendwas entsteht. Ich glaube, das ist echt ein Weg, irgendwie so ein bisschen heile zu bleiben. Und ich weiß nicht, woher der Gedanke gerade kam, das jetzt zu sagen. Ich habe es jetzt einfach gesagt. Und damit irgendwie für uns alle eine Zeit, in der wir zuversichtlich bleiben und irgendwie unser Bestes geben.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.